Hallo, liebe Hörer von Artischock. Hier ist Rüdiger Suchsland und ich melde mich wieder mal mit einem Podcast. Diesmal aus München, vom Filmfest München. Gewissermaßen dem Heimfestival von Artischock, das ja auch ein Münchner Magazin ist, auch wenn wir teilweise woanders leben. Ich zum Beispiel in Berlin. Aber zum Münchner Filmfest komme ich sehr gerne. Schon deswegen, weil ich dann in München bin. Auch deswegen, weil das Filmfest mein erstes Filmfestival war, das ich besucht habe. Lange ist es her. Eine Weile habe ich auch dafür gearbeitet. Auch das ist lange her. Und die ganzen Menschen, die damals beim Filmfest waren, die sind heute nicht mehr da. Das Filmfest hat sich schon sehr gewandelt. Das ist ja auch keine Überraschung. Es ist in diesem Jahr 40 Jahre alt, 40. Jubiläum. Und deswegen muss man über das Filmfest sicher aus verschiedenen Perspektiven sprechen. Man muss ein bisschen auf dieses Jubiläum schauen und die Geschichte des Filmfests, den Wandel des Filmfests in der Geschichte, die ja auch ein bisschen was erzählt über den Wandel der deutschen Filmlandschaft. Das muss man Revue passieren lassen. Und wir müssen natürlich über das diesjährige Filmfest auch als Ganzes sprechen. Ich möchte aber anfangen damit, dass wir das machen, was man ja vor allem als Filmkritiker tun sollte, nämlich über einen Film sprechen, einen ganz konkreten, meinen ersten Film auf dem diesjährigen Filmfest München. Das war nicht der Eröffnungsfilm, sondern der Eröffnungsfilm der deutschen Reihe, Neue Deutsche Filme, und in vieler Hinsicht ein ganz besonderer Film und ein sehr schönes Erlebnis, das zu sehen. Es ist nämlich der Film Black Box und der stammt von Asli Özge. Asli Özge ist eine Regisseurin, die aus der Türkei stammt und seit über 20 Jahren in Berlin lebt. Dort hat sie auch studiert und alle ihre Filme sind Filme, die in Deutschland entstehen und teilweise zu einer Koproduktion. Jetzt zum Beispiel ist das eine deutsch-belgische Koproduktion. Aber es sind grundsätzlich mal deutsche Filme, die auch sehr oft was mit Berlin oder öfter mal was mit Berlin zu tun haben, die aber dann auch interessanterweise, obwohl sie Berlinerin ist, öfters in NRW produziert wurden. Denn auch in diesem Fall bei Black Box ist die Produktionsfirma, die Firma Zeitsprung, die in Köln angesiedelt ist, hat im letzten Jahr sehr viele Filmpreise gewonnen, weil sie die Produktionsfirma von dem Film Lieber Thomas sind, von Andreas Kleinert. Diesmal also Black Box von Asli Özge. Und das ist ein ungewöhnlicher Film. Das ist ein sehr guter Eröffnungsfilm für diese Reihe. Und insgesamt, meiner Meinung nach, wäre es auch ein sehr guter Film gewesen, um das Filmfest als Ganzes zu eröffnen. Aber man neigt ja dazu, Filmfesteröffnungen, Festivaleröffnungen insgesamt mit Wohlfühlfilmen zu bestücken, mit Filmen, die nicht so anstößig sind, die, wie es so heißt, jeden mitnehmen, die in mancher Hinsicht sich auch ein bisschen zu sehr anschmiegen, die man auch opportunistisch nennen könnte. Und alles das ist der Film Black Box nicht. Asli Özge hat einen Film gemacht von einem Typus, der in Deutschland und in Europa sehr, sehr ungewöhnlich ist, ungewöhnlich geworden, muss man sagen. Es ist nämlich ein Thriller und ein Paranoia-Thriller. Ich glaube, das ist der Begriff, den man am ehesten nehmen könnte für diesen Film, der politische Kritik besitzt, der so ein Leichenfund und einen unaufgelösten, ja, möglicherweise Mordfall, jedenfalls Todesfall zeigt, der gleichzeitig sich für die Kriminalhandlung dabei eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern im Zentrum steht eine Hausgemeinschaft, ein Berliner Wohnhaus, es gibt so einen Innenhof und wir kriegen nicht ganz genau mit, wo im Einzelnen diese Leute wohnen. Teilweise kriegen wir das insofern mit, dass sie einander beobachten können und wir lernen ein Dutzend, vielleicht sogar etwas mehr als ein Dutzend Charaktere kennen, die in diesem Haus und um dieses Haus leben. Und eigentlich spielt alles in diesem geschlossenen Ort. Und es gibt dann eben so Unterorte, nämlich die einzelnen Wohnungen, den Keller, den Innenhof, die Bäckerei, wo sich die Leute treffen. Das alles spielt auch an einem einzigen Tag. Es geht los ein paar Tage vorher. Da wird ein komisches gläserner Container mit einem großen Kran in der allerersten Szene reingehoben in diesen Innenhof. Er nimmt einen großen Teil dieses Innenhofes ein. Das wirkt auch alles ein bisschen absurd, schon mal dieser Akt, wie das da reingehoben wird. Und dann erst recht, als man dann mitbekommt, was das hier eigentlich ist. Es ist nämlich so eine Mischung aus Verkaufsbüro und Arbeitsplatz für einen Mann, der heißt Herr Horn und der ist offensichtlich ein Mitbesitzer dieses Hauses. Und es geht offensichtlich darum, dass ein Teil der Wohnungen verkauft wird, dass so etwas wie Gentrifizierung stattfindet, also die Aufwertung durch Renovierung, die Vertreibung der alten Mieter. Aber was da genau passiert, das ist gar nicht so klar. Wir kriegen die Wohnungsbewohner, die wir so peu à peu kennenlernen, da kriegen wir von denen mit, dass die zum Beispiel überlegen, ob sie sich die Wohnung kaufen können, ob sie sich das leisten können, ob die ihnen überhaupt angeboten wird, ob sie in dieser Wohnung bleiben können. Es geht schon ein bisschen um so etwas, aber eigentlich bildet diese ganze Gentrifizierungshandlung auch nur den Hintergrund des Eigentlichen. Das Eigentliche ist nämlich, dass eines Morgens, also am Morgen dieses Tages, an dem der Film zum größten Teil spielt, die Polizei kommt mit mehreren Einsatzwagen und in ziemlicher Geschwindigkeit diesen Wohnblock und die Straße davor komplett abriegelt. Komplett heißt, dass die Mieter den Innenhof nicht verlassen dürfen, dass ihnen dann gesagt wird von der Polizei, sie sollen möglichst in ihre Wohnungen gehen. Die Polizei ist nicht total unfreundlich, aber sie ist auch nicht richtig freundlich. Die Gesichter der Polizisten sind durchgängig maskiert. Wir sehen einen einzigen Polizisten, der in Zivil gekleidet ist und offensichtlich ein Kriminalbeamter ist. Die Polizisten in Uniform, die aus den Einsatzwagen springen, die abriegeln, die auch, als es später mal zu dem Versuch eines Bewohners kommt, zu fliehen und einfach rauszurennen, die dann sehr rabiat gegen die Bewohner vorgehen und ganz klar niemanden rauslassen, die auch Tränengas oder irgendetwas Ähnliches, ein Gas einsetzen, die zwischendurch auch mal in das Haus eindringen und einzelne Wohnungen durchsuchen, die eine Wohnung, zu der sie einen Hinweis bekommen, aufbrechen, die eine andere Wohnung auf den Durchsuchungsbefehl hin nicht sehr freundlich durchsuchen. Und alles das passiert im Laufe dieses einen Tages und am Abend oder Spätnachmittag des Tages ist das Ganze dann vorüber. Was wir in diesem Tag erleben, das ist in einem gewissen Sinn ein Deutschland im Kleinen, wobei man sicherlich sagen kann, wenn man genauer hinschaut, dass auch nicht das komplette Deutschland abgebildet ist. Also was ohne Frage abgebildet ist, das sind die Geschlechter und das sind die Hintergründe, die Herkunftshintergründe. Also es gibt auch einen Schwarzen, es gibt mehrere, die offensichtlich einen östlichen, arabischen Hintergrund haben, vielleicht auch einen türkischen, das wissen wir nicht so genau. Asiatischen Charakter gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt nur einen richtigen Alten, den wir auch nur sehr kurz erleben in diesem Film. Ansonsten sind die meisten so in einer Altersgruppe von, sagen wir mal, zwischen 30 und 60. Es gibt auch nur ein Kind, das man wirklich kennenlernt, das man da so ein bisschen beobachten kann. Das ist das Kind der Hauptfigur. Die Hauptfigur wird von Luise Heyer gespielt. Sie ist verheiratet, hat eben ein Kind, hat eigentlich an diesem Tag eine Jobvorstellung, zu der sie aber nicht kommen kann, weil das kriegt man eben mit, weil sie durch diese Abriegelung ihre Wohnung oder ihr Haus nicht verlassen kann. Die Abriegelung ist sicherlich eine Situation, die uns alle an die Pandemie erinnert, an Lockdowns. Die Pandemie wird auch angesprochen und geht das jetzt wieder los und solche Sätze fallen dann da. Insgesamt kann man allerdings sagen, geht es dem Film sicher um mehr. Es geht nicht um einen reinen Kommentar zur Pandemie, obwohl das Ganze so verstanden werden kann, sondern es geht viel stärker um, deswegen habe ich auch gesagt, ein Deutschland im Kleinen, eine Bundesrepublik im Kleinen, es geht ein bisschen um diese Mechanismen der Anpassung, um Opportunismus, um Kleinmut, Feigheit, um die Autoritätshörigkeit, um den Untertanengeist der deutschen Nation. Und alles das hört ein deutsches Publikum nicht gerne. Das hat man auch in manchen Gesprächen nach dem Film gemerkt. Das hört das deutsche Publikum auch viel zu wenig, im Kino vor allem, im Theater oder in der Literatur viel mehr. Wenn wir an Romane von Julie C. denken, beispielsweise, wenn wir an bestimmte Theaterinszenierungen, nicht nur an der Volksbühne in Berlin denken, aber im Kino, das Kino ist dann doch ein Wohlfühlmedium im Vergleich zu Theater und zu Literatur. Und man müsste viel stärker Charaktere, die sich auch gegen das Gesetz stellen, die ihr Gewissen gegen das Gesetz richten, also zum Beispiel so eine Art Antigone-Charakter. Aber dann auch Antigone im Stück hat und in verschiedenen Stücken und Bearbeitungen hat ja einen Gegenspieler, Kreon, der den Staat verkörpert auf eine vernünftige Weise, also auf eine Weise, die alle positiven Argumente für den Staat auffährt. Auch solche Figuren haben wir im deutschen Kino eigentlich nie. Auch wenn wir viel Verständnis für Unternehmer haben, für Kapitalismus, für Egoismus, wir haben wenig Verständnis für den Staat im deutschen Kino und wir haben gleichzeitig so eine Art von grundsätzlicher, so undurchdachter und unpolitischer Staatsfreundschaft in dem Sinn, dass Polizisten sehr selten richtig negativ und richtig korrupt oder gar kriminell dargestellt werden. Das sehen wir auch in diesem Film nicht wirklich, aber man kann sagen, dass ein positives Bild des Staates von Asli Özgür überhaupt nicht gemalt wird. Das ist ganz klar und die Polizei ist hier sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr unsympathisch, sehr unfair da, wo sie fair sein könnte. Es gibt nur zwei, drei Momente, wo man sagen kann, da verhalten sich die Polizisten korrekt. Beispielsweise, wo sie eine Frau, die zur Dialyse muss, dann tatsächlich auch rauslassen aus diesem Lockdown. Das, was auch zu dieser Abriegelung gehört, ist, dass nicht nur wir Kinozuschauer, sondern vor allem die Leute, die dort sind, überhaupt nicht den Grund der Abriegelung erfahren. Sehr diffus geht es um so etwas wie Terrorabwehr, um irgendeinen Verdacht. Es wird ein Wagen, der Besitzer eines Wagens wird gesucht. Als der nicht gefunden wird, wird dieser Wagen abtransportiert und wahrscheinlich von der Polizei untersucht. Das ist aber auch alles. Im Raum steht, neben einem Staat, der sich offensichtlich nicht kooperativ verhält, der auch nicht die Leute belehrt, ob sie jetzt Verdächtige sind, die Leute, die da festgehalten werden, die werden einfach erstmal festgehalten und es wird ihnen keine Auskunft gegeben, warum sie festgehalten werden. Also eigentlich wie so dieser Demonstrationskessel, der vor vielen Jahren in München und vor sehr wenigen Jahren in verschiedenen anderen deutschen Städten errichtet wurde und wo immer im Nachhinein auch der Staat vor Gerichten verurteilt wurde, dass das eine illegale Aktion war, was den Staat nicht daran hindert, so etwas auch wiederzumachen. Jetzt spreche ich nicht vom Film, sondern von der Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland im 21. Jahrhundert. Aber die Wirklichkeit in diesem Film, die ist in jedem Fall nicht besser. Es ist ein ganz klarer Film, der sympathisiert erstmal grundsätzlich mit der Situation dieser Bewohner. Und was im Raum steht, ist, dass der eine oder andere dieser Bewohner von Anfang an eigentlich paktiert hat mit der Obrigkeit. Insbesondere dieser genannte Herr Horn, einer der Hausbesitzer, der offensichtlich ein großes Interesse daran hat, alle möglichen Regeln einzuführen und die Bewohner in ihrer Freiheit einzuschränken, ihnen das Leben auch nicht angenehmer zu machen, teilweise richtig unangenehm. Es steht im Raum, dass er bestimmte vorgebliche Renovierungsmaßnahmen und vorgebliche Sicherheitsmaßnahmen vor allem einsetzt, um die Wohnungen zu entmieten. Und das, was am meisten mit der deutschen Wirklichkeit zu tun hat und was eine der schärfsten Kritiken aus meiner Sicht in diesem Film ist, das ist, dass wir die Sprache sehr genau beobachtet finden. Wir bekommen alle möglichen Formulierungen geliefert, zum Beispiel so Sätze wie Sicherheit geht vor, wir müssen tun, was wir tun müssen. Überhaupt die Art, wie also wir tun, was nötig ist, sagt der Hausbesitzer auch. Insbesondere wichtig bei diesen Mechanismen sowohl der Anpassung wie auch der Einschüchterung ist das Sicherheitsargument und ist die Verbrämung, das, was Newspeak bei Orwell genannt wird, also dass man Worte nicht, dass man das, was man meint, nicht ausdrückt, sondern es nur indirekt in schöne Worte kleidet. Es ist also immer von den Maßnahmen die Rede, wenn es eigentlich um Überwachung geht und um Freiheitsrechte. Beschränkung, wenn nicht sogar Freiheitsberaubung. Und was wir auch beobachten können, ist das Denunziantentum, was dann auch verbrämt wird als Zusammenarbeit oder man muss doch nicht gleich die schärfsten Geschütze aufhaben, man muss doch nicht gleich vor Gericht gehen, wir können doch mal reden, wir können doch mal anhören, was er zu sagen hat, dieser Herr Horn. Das ist also die Stimme einer pragmatischen, instrumentellen Vernunft, die de facto dann auch die Stimme der Herrschaft und die Stimme der Gewalt ist und die Stimme der Anpassung und die Stimme der Unterdrückung. Und so ist das Sicherheitsargument, was wir in diesem Film erleben, natürlich vor allem ein Argument für die Freiheitsberaubung, für die Freiheitseinschränkung. Wer Sicherheit sagt, der meint weniger Freiheit. Der meint nicht Sicherheit in erster Linie. Und zur angeblichen Sicherheit sollen 24 Stunden Beleuchtung im Innenhof angebracht werden. Zur angeblichen Sicherheit werden Poller installiert, damit niemand mehr mit einem Auto in den Innenhof reinfahren kann. Zur angeblichen Sicherheit werden Kameras installiert, die den Hof beobachten. Das ist natürlich zugespitzt, das ist natürlich stilisiert und es ist nicht im schlichten Sinne realistisch, sondern es ist mindestens hyperrealistisch. Aber es ist dann doch insgesamt ein Szenario, das uns in vielen Einzelheiten wohl bekannt vorkommt. Und insofern ist das ein Film, der sehr scharf und sehr kompromisslos die deutsche Wirklichkeit kritisiert. Und dies ist endlich einmal ein deutscher Film, der sich mit der Gesellschaft befasst, der nicht in irgendwelchen cheesy Privatsituationen, in cheesy Psychologisierungen, in irgendwelchen Liebesgeschichten Konflikte auflöst, sondern der Konflikte bestehen lässt, der Konflikte als politische Konflikte definiert, bestimmt und sie auch sich zuspitzen lässt und der sie nicht zu einfachen Lösungen, zu einfachen Harmonisierungen und Kompromissen, falschen Kompromissen führt, der nicht meint, dass der Klügere nachgibt in einem Streit, sondern oft genug bedeutet ja, dass der Klügere nachgibt, nur dass der Dümmere siegt und der eben zeigt, was passiert, wenn die Dümmeren siegen und die Klügeren nachgeben. Und gleichzeitig ist es ein Film, der nicht schwarz-weiß malt, der selbst den unsympathischen Charakteren Momente des Menschlichen zugesteht, Momente auch des Sympathischen und der auch den sympathischen Charakteren Momente des Unangenehmen gibt und der außerdem eigentlich seine Hauptfiguren und seine interessantesten Figuren, das ist die von der Luise Heyer gespielte Mutter auf der Suche nach einem neuen Job, die in einer pragmatischen Beziehung sich befindet. Das ist ein Musiker, der Ältere, von Christian Berkel gespielt, und der gewissermaßen auch ein Altlinker ist, der vielleicht ein bisschen allzu früh und allzu scharf Verdacht schöpft gegen alles, was mit Kapitalismus zu tun hat, der aber gleichzeitig ja recht hat mit seinen ganzen Vermutungen und bösen Ahnungen und der trotzdem auch in mancher Hinsicht dann mal ad absurdum geführt wird, obwohl er recht hat. Und das sind zwei Charaktere, die migrantisch sind. Der eine ist ein möglicherweise, ich glaube, ein Moslem aus Russland und die andere ist eine arabisch sprechende Frau. Sie sagt, sie kommt aus dem Libanon und sie wird gespielt von Mona Issa, das ist eine Schauspielerin, die wir vielleicht kennen aus einem Film, oder ich glaube sogar aus zwei Filmen, aber jedenfalls aus einem Film von Bertrand Bonello. Das ist auch interessant, dass hier solche Figuren, solche Schauspieler in einem deutschen Film auftauchen. Das ist überhaupt nicht das Übliche, kann man sagen. Das tut dem Film gut. Und diese beiden migrantischen Charaktere, die grundsätzlich die Sympathien des Films und der Zuschauer auf ihrer Seite haben, die stehen trotzdem, ist irgendwie deren politische Agenda nicht ganz klar. Und es ist möglich, dass sie einfach nur demonstrieren gegen Unrecht und Folter. Es ist aber auch möglich, dass sie einer sehr militanten Gruppe oder verschiedenen Gruppen angehören und dass sie uns Zuschauer und die Figuren im Film auch nicht ganz aufklären über ihre wirklichen Absichten. Insofern ist es ein Film, der auch viele ambivalente Figuren zusammenführt, der von einer grundsätzlichen Ambivalenz durchzogen ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, jeder, der ein paar deutsche Filme kennt, der merkt dann auch, wenn ich so davon erzähle, dass das ein sehr, sehr untypischer deutscher Film ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Regisseurin auch einen türkischen Hintergrund hat, denn wir kennen ja andere deutsch-türkische Regisseure, die überaus konventionelle Filme machen. Und das hier ist ein unkonventioneller deutscher Film und ein Film, der, glaube ich, in mancher Hinsicht so ein bisschen durch die Wahrnehmungsraster fällt. Denn ich kann sagen, ich finde, man kann sicherlich so ein paar Einzelheiten kritisieren. Man kann sagen, manches ist ein bisschen zu didaktisch, ein bisschen zu explizit. Man kann sagen, er hat so zwei, drei Momente, die auch durch, es gibt ein sehr breites Schauspielensemble und nicht alle Schauspieler sind auf der absoluten Höhe ihrer Kunst. Der also auch dann manchmal hat man so kurze Momente, wo man sich als Zuschauer ertappt und denkt, ja, das ist jetzt so typisch deutsche Schauspieler, typisch deutscher Fernsehen. Das sind so kleine Momente und es kann schon sein, dass die dazu auch geführt haben, dass dieser Film dass es nicht geschafft hat, eine etwas größere und internationalere Bühne zu bekommen für seine Weltpremiere. Es ist toll, es ist ein absoluter Glücksfall für das Filmfest München, dass so ein Film beim Filmfest München läuft. Es ist für den Film sicherlich eine gute Bühne für Deutschland, aber es wäre mir persönlich noch eine etwas größere internationale Bühne für die Regisseurin, für die Schauspieler und auch für diese Geschichte, für so eine Geschichte aus Deutschland lieb gewesen. Nur so eine Geschichte erwarten eben auch ausländische Festivalkuratoren gar nicht aus Deutschland. Und deswegen ist es dann schwierig, da dann immer gleich so einen Film dann auch in seiner Stärke zu erkennen. Ob der Film von der Berlinale abgelehnt wurde, weiß ich nicht. Ich halte es gut für möglich, denn die Berlinale hat ja in diesem Jahr auch einige andere sehr gute deutsche Filme abgelehnt. Und nicht zum ersten Mal. Und auch gute internationale Filme, aber in diesem Fall ist es mit deutschen Filmen bei der Berlinale, wenn wir nur mal an die Werke von Dominik Graf und von Hans-Jürgen Süberberg denken, dann ist es halt so, dass die Berlinale längst schon nicht mehr das beste Pflaster für deutsche Filme ist und dass längst nicht mehr die besten deutschen Filme bei der Berlinale laufen. Die laufen schon auch bei anderen Festivals, genauso gute deutsche Filme, zum Beispiel beim Filmfest München. Und das darf man bei dieser Gelegenheit sagen. Eine letzte Beobachtung noch, die auch schön ist in diesem Film. Das ist nämlich, dass wir noch ein bisschen was vielleicht zu der Filmsprache und der Atmosphäre sagen. Eine gute Kamera, eine interessante Form, auch mit teilweise recht langen Einstellungen, mit einer sehr guten Choreografie, sowohl der Figuren, der Personen in ihrem Zusammenspiel, als auch der Balance zwischen den verschiedenen Schauplätzen. Es sind, wie gesagt, eine ganze Menge Wohnungen. Es ist dieses Café, diese Bäckerei. Es ist die Polizei. Es sind Dachboden und Keller. Es ist vor allem der Innenhof. Und alles dies so in der Balance zu halten und ökonomisch voranzuerzählen, das ist eine große Stärke dieses Films. Und dann die größte Stärke vielleicht ist die von Anfang an sehr gut etablierte Atmosphäre, die Atmosphäre der Verschwörung, die Atmosphäre der Paranoia. Und das erinnert an großes Paranoia-Kino, wie wir es vor allem aus den USA kennen, vielleicht auch aus den 60er, 70er, 80er Jahren, aus Italien, aus Frankreich. Das erinnert in jedem Fall an beste europäische Traditionen in diesem Sinn auch. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht im deutschen und europäischen Kino gesehen haben. Umso besser, dass wir es jetzt tun. Und für diese Stärken ist man sehr schnell bereit, einige der kleineren Schwächen zu übersehen. Und insofern eine große Empfehlung für die, die in München jetzt noch den Film Black Box von Asli Özge anschauen können. Und die, die es nicht können und den Film vielleicht auch nochmal sehen wollen, die können das tun ab dem, ich glaube, 10. August. Da findet nämlich dann, da hat der Film dann einen Deutschlandstart, ziemlich früh. Gerade wenn in Bayern sind noch Schulferien, wenn die Berliner und die NRW-Schulferien vorbei sind, Wir werden hier bei Artischock sicher auch zum Filmstart berichten und wir werden dazwischen auch ein Interview mit Asli Özge machen, wo wir dann diese Themen, die wir hier jetzt besprochen haben, ein bisschen vertiefen werden. Ja, so viel zu Black Box, zum ersten Film des Filmfest München. Ich werde in den nächsten Tagen sicherlich über einige andere Filme noch berichten. Ich möchte heute eigentlich noch mal ein bisschen eingehen auf das Filmfest insgesamt. Noch nicht die Geschichte des Filmfests München, das ist ein ganz eigenes Kapitel, sondern vielleicht eher das, was wir mal Erwartungsmanagement nennen wollen. Sowohl im Auftritt des Filmfests München als auch in der Berichterstattung darüber. Was den Auftritt angeht, so gibt es eigentlich alle Jahre wieder die gleiche Klage, dass das Filmfest ja ein ziemlich gutes Festival ist. Es hat sehr gute Filme, es hat Filme, die sich lohnen. Man kann sicherlich immer über den Auftritt im Einzelnen, also über die Art, wie das präsentiert wird, etwas sagen, auch etwas Negatives, man kann ein bisschen darüber meckern, aber im Großen und Ganzen sind mehr als genug sehenswerte Filme in München zu sehen. Das liegt auch daran, dass ganz offen man sich dazu bekennt, dass man Filme zeigt, die schon bei anderen Festivals gelaufen sind, bei internationalen großen Festivals, viele Filme aus Cannes, den einen oder anderen Film, der in Venedig war, der in Sundance war, der hier und da auf anderen internationalen Festivals gelaufen ist. Gegen all das ist nichts zu sagen. Ich glaube, was das Filmfest wirklich besser, nicht nur besser machen könnte, sondern besser machen muss, und ich hoffe, hier hören jetzt auch ein paar Filmfestverantwortliche zu, das ist die öffentliche Präsentation, und zwar im doppelten und dreifachen Sinn. Zum einen die Art, wie das Programm im Internet und in den Festivalpublikationen auf Papier den gedruckten Sachen vorgestellt wird, aber dann auch, wie das Festival selber sich präsentiert. Ich will mal damit kurz anfangen. Also, es war sehr gut, wie Christoph Gröner gestern Blackbox bei der Premiere vorgestellt hat. Es war überhaupt nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie der Moderator heißt, aber wie der Moderator dann das Filmteam präsentiert hat und das versucht hat zu moderieren. Es war so eine Mischung daraus, dass man irgendwie alle auf die Bühne bringen wollte, dass die alle auch was sagen dürfen, können, sollten und dann doch nicht, weil die Zeit dann knapp war. Mir scheint, hier hätte man sich einfach entscheiden müssen und vielleicht auch anders planen müssen. Es ist ja klar, dass wenn ein Film 1,5 Stunden dauert, wenn dann gefühlte 30 Leute auf die Bühne kommen und einzeln vorgestellt werden, dass man dann mit denen nicht nur 5 Minuten reden kann, selbst wenn keine Fragen aus dem Publikum gekommen wären, die sind aber gekommen. Es ist klar, dass man dann nicht nur für so einen Auftritt eine Viertelstunde einplanen kann und dann noch eine weitere Viertelstunde dafür, dass alle Leute den Saal verlassen. Das war schlecht geplant. Es war dann aber auch vom Moderator einfach schlecht moderiert, weil die Fragen vollkommen beliebig waren, weil sie auch ein bisschen lieblos formuliert waren, weil sie mit so einer Pseudo-Lockerheit und Pseudo-Humor rüberkamen. Und da denke ich wirklich, da gibt es genug Leute, die können das alles viel besser moderieren. Und da dürfte das Filmfest München sich durchaus nach ein paar anderen umschauen, als denen, die das jetzt gerade machen. Das ist mal das eine. Das andere sind natürlich die Texte, wie darüber geschrieben wird. Das ist im Grunde, das ist genau das Gleiche. Es sind so marktschreierische Texte, es sind diffuse Texte, es sind Texte, denen man anmerkt, dass sie von Leuten manchmal geschrieben wurden, die Filme nicht gesehen haben oder sie nur teilweise gesehen haben. Und es sind Texte, die komplett von einer politischen Agenda oder einer weltanschaulichen und kulturellen Agenda bestimmt sind. Es geht schon hier sehr stark um Identitätspolitik und dann auch um so ein Verständnis von Identitätspolitik, das vielleicht ein paar Studis haben, das aber selbst bei den Wissenschaftlern, auf die sie sich beziehen möchten, schon überholt ist und schon differenzierter gehandhabt wird. Es ist ja nicht ein Film nur deswegen interessant, weil eine Frau die Hauptfigur ist oder weil eine Frau ihn gemacht hat oder weil es um Queerness geht oder weil da mehrere nicht weiße Charaktere sind. Ich glaube persönlich auch nicht, dass besonders viele Menschen aus solchen Gründen in Filme gehen oder nicht reingehen. Und wenn, dann wird sich das auch die Waage halten. Und dann ist auch die Frage, ob das eigentlich das ist, was man von Kunst wollen soll. Kunst ist ja für andere Dinge da. Kunst ist vor allem dafür da, uns zu irritieren, uns in unseren eingefahrenen Denkschemata, unseren politischen und kulturellen Vorurteilen zu erschüttern. Und in einer so liberalen Stadt wie München, die seit Jahrzehnten von Rot-Grün regiert wird, da muss man nicht glauben, dass man Vorurteile erschüttert, wenn plötzlich eine Frau Regie führen darf oder eine Frau eine Hauptfigur ist oder es so und so viel schwarze Charaktere in einem Film gibt. Ich glaube, diese Art von Vorurteilen immer noch einzurennen und gegen die anzukämpfen, das ist allzu schlicht, ein allzu schlichtes Verständnis von Politik. Und das ist in diesen Texten, vor allem im Netz, anzumerken, in den Filmbeschreibungen ebenso wie in diesen Blogs genannten Überblicksartikeln, die auch immer irgendwelche Themenartikel sind, wo eigentlich nie von der Form die Rede ist, von Ästhetik die Rede ist, sondern immer nur inhaltistisch von irgendwelchen Geschichten, bestenfalls Geschichten, manchmal auch nur von politischen Agenten, dass dann erzählt wird, der Film repräsentiert irgendetwas und ist repräsentativ für irgendetwas. Ich kann für mich sprechen, mich interessiert das nicht die Bohne, was ein Film repräsentiert. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, nach dem, was mir manche Hörer dieser Podcasts schreiben und Leser meiner Texte, bin ich nicht der Einzige, um es mal so auszudrücken. Und insofern glaube ich, wäre es auch gut, wenn diejenigen, die das nervt, auch mal dem Filmfest München eine E-Mail schreiben. Vielleicht ändert sich dann was. Denn anders ändert sich, glaube ich, tatsächlich nichts. Und das wäre ja schade. Diese Kritik vorausgesetzt, möchte ich danach dann doch das Filmfest ein bisschen gegen manche Kritik auch in Schutz nehmen. Es wurde geschrieben, es war zu lesen, ihr könnt ja schauen, wo ihr das findet, dass das Ganze ein Boutiquenfestival sei, das Filmfest München. Und möglicherweise hat Christoph Gröner so etwas auch gesagt. Ich werde ihn mal danach fragen, wenn ich ihn sehe. Christoph Gröner, der künstlerische Leiter, der jetzt für die nächsten 2 Jahre auch der Interimsdirektor des Filmfest München wird, weil die bisherige Direktorin zurückgetreten ist aus persönlichen Gründen, weil die Stelle zwar neu ausgeschrieben wird, aber eben erst in 2 Jahren, weil ihr Vertrag noch 2 Jahre gegangen wäre. Also mit Christoph Gröner wird man darüber reden müssen, was das denn heißen soll, ein Boutique-Festival. Und ich bin nicht sicher, ob das ein Vorwurf ist, wenn er das gesagt hat. Und ob das das meint, was darunter dann manchmal gerne verstanden wird. Ich weiß schon, der Ausdruck Boutique, allein schon dieses Wort, ist ja ein Wort eigentlich für ein Modegeschäft, für eine bestimmte Art von kleinem Warenhaus. Diese Boutique, diesen Begriff möchte ich schon mal in Schutz nehmen. Aus dem ganz einfachen Grund, vielleicht ein persönlicher Grund am Anfang, dass meine Mutter und insofern der größte Teil meiner Kindheit davon geprägt war, dass meine Mutter Boutiquen hatte, Modeboutiquen. Zwischendurch mal 4, in der Regel aber zumindest 2. Und daher kenne ich das ein bisschen und weiß, wie die arbeiten und weiß, was eine Boutique ist. Eine Boutique ist nämlich zunächst einmal eine sehr spezielle, sehr exquisite, sehr besondere und sehr auf die Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnittene Auswahl, in diesem Fall von Mode. Wenn also das Filmfest München ein Boutiquenfestival ist, dann hieße das ja in meinem Verständnis, was sehr, sehr gut ist, nämlich eine spezielle, eine besondere, eine genau auf die Bedürfnisse der Zuschauer zugeschnittene Auswahl an Filmen. Ich weiß nicht, ob das Filmfest München das ist. Dafür ist es nach meinem Verständnis ein bisschen zu groß. Es ist zwar schon kleiner geworden und ich finde es sehr, sehr positiv, dass das Filmfest in diesem Jahr nur 147 Filme zeigt. In den letzten Jahren habe ich es auch sehr gerne kritisiert dafür, dass es teilweise über 250 Filme gezeigt hat. Ich glaube, in einem Jahr sogar mal über 300. Irgendwann waren es mal mehr als die Berlinale. Und das an weniger Tagen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das kann auch sein, dass das schon unter dem glücklicherweise schon vergessenen Leiter Ströhl, Andreas Ströhl war, den Vorgänger von Diane Illien. In jedem Fall ist es so, dass das Filmfest sich ein bisschen zurückgeschrumpft hat. Das hat es unter anderem auch getan, weil die Gelder von Stadt und Land schändlicherweise nicht erhöht wurden, also die Inflation nicht ausgeglichen wurde, weil die also einfach viel weniger Geld haben. Und das ist natürlich dann so, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wenn wir weniger Geld, de facto weniger Geld zur Verfügung haben, dann kriegt ihr, liebes Land, liebe Stadt München, auch weniger Filmfest. Verständlich. Was dabei natürlich übersehen wurde, ist, dass oder bewusst ignoriert wurde wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass sie es übersehen haben, das ist, dass das Filmfest ja nicht für die Stadt und nicht für das Land gemacht wird, sondern für die Bürger, für die Kinozuschauer, und die kriegen halt jetzt auch weniger Filmfest. Unter diesen 147 Filmen, wobei dazu ja einige so Fernsehfilme gehören, die wir jetzt nicht so richtig als Kinofilme rechnen wollen, und Serien gehören, die wir auch nicht dazu rechnen wollen, unter diesen 147 Filmen sind etwas über 20, ich glaube 21 oder 22 Weltpremieren. Darunter sind die, die immer schon Weltpremieren waren, nämlich die deutschen Filme in der deutschen Kinofilmreihe, in diesem Fall 15. Und dann sind 6 oder 7, genau habe ich es nicht im Kopf, internationale Weltpremieren. Bei 147 Filmen sind 20 doch ein ziemlich geringer Prozentanteil. Und ich finde, dass man das diesem Filmfest ja nicht vorwerfen muss, sondern dass es eigentlich schön ist, dass das Filmfest eben nicht nur ein Nachspielfestival ist, was ihm ja auch gerne vorgeworfen wurde, eher zu Recht, finde ich, sondern dass es versucht, ein paar Filme hier als allererstes zu zeigen und damit natürlich auch Branche nach München lockt. Das Filmfest München ist tatsächlich auch etwas stärker in diesem Jahr eine Branchenveranstaltung, als das in den letzten Jahren der Fall war. Das liegt sicher auch an der Konkurrenz, nämlich einfach daran, dass insbesondere Saarbrücken und zunehmend auch ein bisschen das Filmfest Hamburg den Münchnern massive Konkurrenz macht. Und dass ich auch finde, dass die Münchner, die viel mehr Geld haben als Saarbrücken oder Hamburg, immer noch sehr viel mehr Geld, trotz Inflation, dass die sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen sollten. In Köln übrigens war auch im letzten Jahr eine große Verleiherkonferenz, die zuerst den Münchnern angeboten wurde und die Münchner abgelehnt haben. Ich glaube in dem Fall nicht das Filmfest, sondern der Freistaat Bayern hat hier die entscheidenden Fehler gemacht. Alle, die hier zuhören und die in Bayern wählen, die sollten auch daran denken, dass sie auch die Kulturpolitik wählen bei der kommenden Wahl. Nicht nur alle möglichen anderen Dinge, weswegen man Herrn Söder vielleicht wählen möchte oder auch abwählen möchte, sondern sie wählen auch die Kulturpolitik. Und ob die Kulturpolitik wirklich so gut ist in Bayern, da hat man, wenn man wie ich außerhalb von Bayern wohnt, dann schon so seine Zweifel. Und ich bin nicht der große Fan von Claudia Roth im Bund. Ich glaube, dass die eine katastrophale Bundeskulturministerin ist. Aber deswegen ist die bayerische Kulturpolitik längst noch nicht besonders gut. Vor allem ist es eine Kulturpolitik, die sehr großmäulig agiert, sehr breitbeinig daherkommt. Und dann ist eigentlich nichts dahinter. Große Klappe, nichts dahinter. Es war ja mal vor ein paar Jahren davon die Rede, dass München ein A-Festival werden sollte. Dass München der Berlinale den Rang ablaufen sollte. Das hat der Ministerpräsident und erklärte Kinoliebhaber Markus Söder öffentlich gesagt. Und da haben schon viele Leute gelacht und viele Leute haben es ihm nicht geglaubt, weil sie ihren Markus Söder kennen. Aber ganz ehrlich gesagt ist ja zumindest der Plan ein guter Plan gewesen. Und in einem Moment, wo die Berlinale so schwach ist wie nie, ist es auch ein im Prinzip realistischer Plan. Man muss es aber wollen. Man muss es dann auch machen. Und das Problem ist, dass die Bayern sehr gerne glauben in der Staatsregierung, wenn sie irgendetwas nur mal sagen und nur mal eine Pressemitteilung raushauen, die halt dann sehr großmäulig und breitbeinig daherkommt, dass es damit schon getan ist. Und das ist es nicht. Das wissen, glaube ich, auch viele Leute in der Staatspartei der CSU. Aber ihr Chef, der hat es noch nicht gehört und dem muss man das, glaube ich, mehr als einmal noch sagen. Insofern, München, das Münchner Filmfest kann größer sein, sollte größer sein. Es kann stolz sein auf das Festival, das es hat. Es kann sehr zufrieden damit sein, dass es Weltpremieren hat. Und dieser Soupçon, dieser Unterton, der da manchmal von Münchnerinnen zu hören ist, der ist, glaube ich, vollkommen unberechtigt. Und den sollte man nicht glauben, den sollte man sich nicht zu eigen machen. Man sollte lieber das Filmfest München an seinen eigenen Worten messen, so wie die Staatsregierung. Man sollte von ihnen etwas verlangen und es nicht zu einem kleinen, netten Provinzfestival, was dann irgendwie Underground-Filme zeigt, herunterstürzen und was ein paar bayerische Filme zeigt und dann noch ein paar Sachen nachspielt, die bei Festivals waren. Ich glaube, dass man selbstverständlich eine gute Mischung finden muss aus Starregisseuren, aus großen Namen und dass man Filme hoffentlich einlädt, weil sie gute Filme sind und nicht nur wegen großer Namen und nicht nur, schon gar nicht nur wegen Themen und weil sie in irgendeine Agenda reinpassen. Man sollte diese ganzen Agenden verabschieden. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt für heute auch verabschieden. Wir kommen in den nächsten Tagen mal zurück auf die Geschichte des Filmfests München. Diese Erinnerung sei noch kurz gestattet, früher als Ebert Hauf, der Gründer und erste Leiter des Filmfests, unvergessen, glaube ich, bei vielen Münchnern, als der anfing, da hießen die Filmreihen zum Beispiel so High Hopes und Filme aus Frankreich und Filme aus England und Filme aus Lateinamerika und Filme aus Asien. Und das war gar nicht so schlecht, weil dann ist klar, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche Kontexte herzustellen, irgendwelche großen Narrative zu entfalten, sondern dass es einfach um die Filme ging und dass man die halt irgendwie strukturieren muss, weil man kann natürlich nicht sagen, rote, blaue, gelbe, grüne Reihe, sondern man muss dann schon irgendwie sagen, wo die Filme herkommen und andere Kriterien als die regionale Herkunft, bessere Kriterien gibt es eigentlich nicht, wenn man nicht dann schon wieder werten will und wieder sagen will, die Filme sind besonders irgendwie ästhetisch radikal und die Filme sind besonders inhaltlich wichtig. Das gerade wollte ja Hauf nicht. Und ich glaube, in dem Sinn kann man von der Tradition des Filmfests München manches lernen. Und zwar nicht nur fürs Filmfest München. Also, dies war der erste Podcast vom Filmfest München. Es wird nicht der letzte sein. Ich verabschiede mich trotzdem für heute. Bis zum nächsten Mal und wünsche euch eine gute Zeit. Diejenigen, die in München sind, da sieht man sich vielleicht im Kino oder im Biergarten oder auf einem der vielen Empfänge, die ja auch zum Filmfest gehören, dass eben ein Filmfest ist und nicht nur ein Arbeitsfestival. Und die anderen, die hören uns wenigstens, nicht nur in Deutschland. Und in diesem Sinne freue ich mich auf Reaktionen und darauf, dass ihr alle uns treu seid, unsere Texte auf Arteshock lest und weitere Podcasts hört. Bis bald. Tschüss.